In der Bibelstunde möchten wir Bibel lesen, Galater 2, Vers 11 bis 21, möchten wir lesen. Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück, sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Wir möchten beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir jetzt Bibelstunde haben dürfen. Danke, dass wir in der Bibelstunde dein Wort hören können. Danke, dass du dein Wort austeilst wie einen Samen, dass er in uns wächst. Danke, dass dein Wort uns Wegweisung gibt, dass wir deine Wege gehen. Und danke, dass du immer da bist, immer regierst, dass du einen Plan hast. Danke, dass wir jetzt dich hören dürfen. Und rüste du Andreas Schäfer aus, dass dein Wort vollmächtig in unseren Herzen ankommt. Transportiere mit deinem Heiligen Geist deine Gedanken in uns. Und danke für deine Gnade, die du immerfort und immerwährend für uns bereit hast. Danke, dass wir durch Glauben zu dir kommen dürfen und dass du uns 100% Geschenk gibst und dass wir nichts dazu tun können und nichts dazu tun brauchen. Herr Jesus, tröste die Kranken in unserer Gemeinde und die Trauernden. Danke, dass du da bist und dass du regierst, dass du größer bist als unsere Gedanken. Danke für deinen Frieden. Und danke, dass wir jetzt uns auf dich freuen können. Amen. Amen.
Bekommen wir einen Zugang zu diesem Text? Ist ja nicht ganz so einfach. Ist ein klassischer, richtiger Paulustext mit allem, was dazugehört. Dicht gefüllt, vollgepackt mit dem, was dieser Mann gedacht und weitergegeben hat. Erster Zugang wäre die Erinnerung daran, was wir in der letzten Bibelstunde hatten. Wir sind ja miteinander losmarschiert und haben gemerkt, Paulus spricht im Galaterbrief sehr ausführlich, sehr biografisch. Nicht im Sinn von Plaudern, sondern im Sinn von Rechenschaft abgeben, wie er zum Apostolat, wie er zur Berufung kam, mit der Botschaft, ihr in Galatien, in den Gemeinden, wenn ihr mich hört, hört ihr einen von Gott autorisierten Apostel. Das war der Gedankengang. Und jetzt merken wir, eigentlich sind wir mit der Biografie noch nicht ganz fertig. Er schließt noch weitere biografische Stationen an, unter anderem eben diese Auseinandersetzung in Antiochien, in der Gemeinde, in der er ja war. So erfahren wir es ja in der Apostelgeschichte, alles zu einer Begegnung mit Kephas, also Petrus, und unter anderem eben Barnabas kam. Und dann erst geht es raus aus der biografischen Reihe in andere inhaltliche Dinge. Also die Biografie ist der Hinterpunkt, der Hintergedanke von diesem Text aus Galater 2. Neu zu begreifen, das Apostolat des Apostels Paulus ist gegründet und hat seine Bedeutung, und wer den Apostel hört, hört den auferstandenen Christus. Das wäre der eine Gedankengang. Der zweite Gedankengang ist natürlich jetzt ein bisschen anders, nämlich dass man sagen muss, das mag ja alles stimmen und was da ja auch drin steht, da würden wir es ja auch alles bejahen und wir wissen, das sind die Themen des Apostels, Gnade und Glaubensgerechtigkeit und nicht jüdisch, sondern und Heidentum und all das, die ganzen Dinge. Und wahrscheinlich werden eine ganze Reihe aus ihrer Mitte sagen, ja, das stimmt, aber Paulus, sei mir nicht böse, das geht an meinem kleinen Leben mehr oder weniger vorbei. Ja, ich verstehe ja, dass man darum ringen muss, dass das wichtig ist für Gemeinde und für Kirche und überhaupt und dass das ganz wesentlich ist und glaubensgründend. Aber jetzt guck doch mal mein Leben an, mein Alltag und was ich von dir brauche, Paulus, was ich von der Bibel brauche, was ich von Gott brauche, was ich heute Abend in einer normalen Bibelstunde brauche, ist was für mein normales Leben. Ich brauche was für meine Nöte, für meine ganz normalen Sachen in meinem Alltag. Ich brauche ein Stück Trost, ich brauche drei Tipps und bitte nicht so fundamental, nicht so grundsätzlich. Das kann ich jetzt gerade gar nicht brauchen. Ich glaube, dass Paulus uns nicht so schnell entlassen würde. Er würde nicht so schnell sagen, ja, ich stimme dir zu und überspringe Galater 2 und dann gucken wir mal, wo wir ein bisschen zu erbaulicheren Texten kommen. Sondern er würde vielleicht sagen, dass er einen Eindruck hat, dass er relativ viel unseres christlichen Lebens mit einer ganz gesunden Grundlage zusammenhängt. Und dass diese gesunde Grundlage ein ganz wesentlicher Baustein ist, eigentlich der Baustein überhaupt, um ein normales Glaubensleben Tag für Tag leben zu können. Er würde vielleicht sagen, manches an mühsamen, vielleicht auch an freudlosen, auch an unsicherem unseres Glaubensweges, auch an ängstlichem, vielleicht auch an ungewollter Jesusvergesslichkeit, manches auch an Subjektverschiebung, wer eigentlich die Mitte ist, manches auch an Nachlässigkeit und Gesetzlichkeit, manches an Unklarheit Gott gegenüber und anderen Menschen gegenüber, hängt unter anderem auch damit zusammen, dass euer Fundament nicht stimmt. Heute Mittag hatte ich die Aufgabe, unsere jüngste Tochter von der Schule abzuholen, bin schwungvoll da in den Parkplatz in der Grundschule rein und da war noch ein bisschen ein paar Schneereste, es knirschte natürlich drunter. Unsere jüngste Tochter stieg ein und ihr erster Kommentar war, Papa, du bist schief. Du bist schief, weil das Auto, also sie meinte das Auto, nicht ich persönlich, aber sie hat es auf mich bezogen, du bist schief, Papa. Und sie hat natürlich ein bisschen recht gehabt, das ist erstaunlich, dass man das ja merkt, das ist ja nicht viel Schnee drunter gewesen, die 2-3 Zentimeter. Aber sie merkte, das ist nicht wie sonst, wenn ich einsteige, das ganze Ding ist schief. Sagt, das klärt sich gleich, wir fahren los, dann bin ich wieder gerade, dann ist alles wieder plan. Aber sehen Sie, das ist manchmal so, wenn die Grundebene nicht mehr stimmt, dann ist das schief. Und Sie wissen alle, das macht kurzfristig nichts aus. Aber langfristig ist es sehr unangenehm, an einer schiefen Stelle zu sitzen, zu stehen, zu arbeiten. Man merkt, es stimmt alles nicht. Und genau das würde Paulus sagen. Vieles eurer ganz normalen Nachfolge, wo ihr sagt, gib mir doch 3 Tipps und 5 Regeln, hängt vielleicht gar nicht an den 3 Tipps und den 5 Regeln, sondern daran, dass du wieder in die Waagrechte, dass du wieder ins Lot reinkommen musst, dass das wieder gerade ist, dass das nicht schief ist. Und deswegen mache ich Ihnen Mut, nicht zu schnell Galater 2 zu den Akten zu legen, sagen, das wissen wir ja alles schon, sondern zu gucken, was ist denn der Apostel denn so wichtig, dass wieder alles stimmt, dass es wieder ein gerades Fundament gibt, dass wir nicht schief durch die nächsten Tage hindurch marschieren. Und dabei entdecken wir den Apostel in ganz verschiedenen Rollen. Der Apostel hat hier auf der einen Seite die Rolle eines Verantwortung wahrnehmenden Ältesten. Das ist das eine, was man sieht. Ein Ältester hat ja mit Lehrverantwortung in einer Gemeinde. Und jetzt entdecken wir hier zuallererst, dass hier der Apostel Paulus so die Rolle einnimmt wie ein Verantwortung wahrnehmender Ältester. Es ist ja erstaunlich, wie der da ins Kämpfen reinkommt. Paulus hat ja relativ viel Freiheit gelassen. Viele Dinge, die waren ihm ziemlich egal. Da hat er nicht lange drüber diskutiert. Das war die Freiheit des christlichen Lebens, die Unterschiedlichkeit, auch die Individualität, die Ausprägung, die Charakterdinge. Wunderbar, lass sie leben. Ganz, ganz klar. Dann gab es Bereiche, wo er auf Sitten und Gebräuche hingewiesen hat, auf Gewohnheiten. Das war noch kein Gesetz, aber das war immerhin zu beachten. Dann kannte der Apostel Paulus Ordnungen, die der Gemeinde vorgegeben sind. Es soll alles in einer guten Ordnung laufen. Da wurde es schon deutlicher und klarer, wo es hingeht. Dann kannte der Apostel das Prinzip, nützt das, was ihr tut. Also vieles ist ja nicht falsch oder dämonisch oder schlimm, sondern nützt das was, bringt das was, führt mich das im Glauben weiter, ist es nützlich für euch. Dann kannte er den Gedankengang, ich muss etwas tun, was ich vielleicht für mich gar nicht gesehen hätte, aber ich mache es um des Bruders, um der Schwester willen. Also entweder, weil ich damit ihr sie bewahre vor einem Weg, der für sie schwierig ist, die Schwester, der Bruder, oder indem ich ihr damit entgegenkomme, ich ertrage das in Liebe, alles klar. Das waren alles Bereiche, wo wir beim Apostel Paulus keine Kampfeinsätze erleben werden. Da wird er nicht kämpfen, Aber es gibt Bereiche, wo der Apostel Paulus auf die Barrikaden geht, wo der kämpft. Und es ist natürlich schon hochinteressant, wo der kämpft und wo wir kämpfen. Das sind zwei völlig verschiedene Gebiete. Wir kämpfen oftmals genau in dem Territorium, wo es um Sitte, Ordnung, Geschmack, Stil, Liebe, Ertragen, Wertigkeit geht. Und da, wo es eigentlich beim Apostel Paulus ums Kämpfen geht, da sind wir überhaupt nicht am Kämpfen. Aber da kämpft er. Wo kämpft Paulus? Paulus kämpft ganz klar darum, wo es hier um die Glaubensgerechtigkeit, um die hundertprozentige Glaubensgerechtigkeit geht. Da geht der Mann auf die Barrikaden. Und zwar mit der ganzen Wucht, die der drauf hat. Und man spürt hier, da ist persönliche Betroffenheit da. Kephas kam nach Antiochien. Ich widerstand ihm ins Angesicht. Aber das war nicht lustig. Das war auch nicht schön. Hat auch nichts mit Sympathie zu tun gehabt. Das war auch keine nette Begegnung. Sondern es gab eine richtig heftige Auseinandersetzung. Was war denn passiert? Folgendes war passiert. Es war geschehen, dass Petrus natürlich in Erkenntnis der hundertprozentigen Gnade in der Begegnung in Antiochia selbstverständlich auch Gemeinschaft hatte mit Christen aus den Heiden, wie er mit Christen aus den Juden Gemeinschaft hatte. Und dass jetzt eine Abordnung der Truppe kam, die sich auf Jakobus bezogen, wobei wir nicht wissen, ob Jakobus so dachte. Es kann gut sein, dass sie den nur als ein ihr Schild vor sich hergetragen haben, den Mann. Aber auf jeden Fall, die sich auf Jakobus bezogen, haben streng orientierte Judenchristen diese Offenheit, Juden und Heiden in einer Gemeinde gemeinsam, so und wie sie es da in Antiochien gelebt haben, kritisiert. Und da wurde Petrus wackelig. Interessant, ganz, ganz wichtig. Er wurde nicht etwa aus inhaltlichen Gründen wackelig. Kann ja sein, dass ich nochmal überdenken muss, stehe ich eigentlich lehrmäßig da gerade, habe ich da was falsch verstanden? Das war nicht die Fragestellung. Es war nicht die Fragestellung, habe ich mich geirrt? Sondern die Fragestellung war, fürchte ich die aus dem Judentum kommenden Christen? Das heißt, was hätte denn passieren können mit dem Petrus? Was hätte passieren können mit dem Kephas? Was hätte geschehen können, auch mit dem Barnabas, der auch noch mit in den Sog hineinrutscht? Das hätte passieren können, mit dem man einen Leiter fast immer erwischen kann. Fast immer. Nämlich mit Anerkennungsverlust. So wie das Schlimmste überhaupt. Nicht wahr? Es hätte sein können, dass er nicht mehr diese Anerkennung bekommt. Die aus dem Judentum hätten ihn dann nicht mehr gut gefunden. Entzug von Sympathie, Entzug von Liebe, Entzug von Anerkennung, Entzug von Mitarbeiterschaft, Entzug von Teilnahme, vielleicht sogar entsprechende Kritik. Ganz heikles, ganz wichtiges Territorium. Da geht es gar nicht darum, habe ich was falsch gesehen, sondern verliere ich an Bedeutung, an Kandidaten, an Personen, die mir eigentlich wert und wichtig sind. Sinke ich im Ranking? Und da ist der Apostel Petrus ganz offensichtlich schwach geworden. Und jetzt sagt hier ihm der Apostel Paulus, das geht nicht. Das ist keine Nebenfrage. Das ist nicht etwas, was du mal machen und mal lassen kannst, so wie du gerade Spaß hast, sondern damit gerätst du, jetzt kommt das wieder, in eine schiefe Ebene. Du stehst schief, denn du bringst damit zum Ausdruck, als ob plötzlich es einen Unterschied gäbe in der Glaubensgerechtigkeit, was die Heiden betrifft, und in der Glaubensgerechtigkeit, was die Juden angeht, und was eben die Heiden vielleicht doch noch tun müssten, um tatsächlich in der Glaubensgerechtigkeit anzukommen. Ganz entscheidende Thematik, die hier auf den Petrus zukommt. Und da gebraucht nun hier Paulus ein Wort, das hochinteressant ist. Er sagt nämlich hier in Vers 14, als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten. Das Wort, was da steht, das kennen Sie alle, nur aus einem völlig anderen Zusammenhang. Es heißt nämlich hier das Wort orthopodeo. Also, sie waren orthopädisch nicht mehr gut drauf. Ja? Heißt eigentlich, ihre Füße waren nicht mehr orthos, die waren nicht mehr richtig ausgerichtet. Also Orthopädie heißt eigentlich richtig ausgerichtete Füße. Hat man dann später auf den gesamten Gelenkapparat hochgezogen. Aber eigentlich sind es die richtig ausgelegten Füße. Und eine Fehlstellung der Füße führt einmal zu einer etwas schwierigen Gangart, führt zu einer hinderlichen Gangart und führt, bildlich gesprochen, auch zu einem anderen Ziel. Ja, man kommt nicht dahin, wenn ich mehr gerade bin, kommt man nicht dahin, wo man hin wollte. Petrus, du hast keine gerade Fußhaltung mehr. Du humpelst, du bist langsam und du landest ganz woanders, als du eigentlich wolltest. Du gehst nicht mehr mit geraden Füßen, was das Evangelium betrifft. Und da steht der Apostel Paulus mit ganzer Klarheit und Stärke für ein. Das ist ihm ganz extrem wichtig. Da geht es ihm gar nicht darum, unbrüderlich oder brutal oder fundamentalistisch oder sonst irgendwie zu sein, sondern da geht es ihm darum zu zeigen, dass unabhängig vom Ansehen der Person, Petrus, unabhängig von der intensiven Beziehung zur Person, Barnabas, unabhängig von der Zahl der Sympathisanten, Judenchristen, diese Wahrheit festgehalten werden muss, um die es hier geht. Denn wenn diese Wahrheit nicht festgehalten werden kann, dann wird's schief. Und da er ja gerade in diesem Brief, im Galaterbrief, für die galatischen Gemeinden darum kämpft, dass die wieder gerade stehen, ist für ihn das ein ganz praktisches Beispiel seiner eigenen Erfahrung, seiner eigenen Biografie und nennt er ihnen diese Begegnung und dieses Zusammenstoßen mit Kephas, Barnabas und Paulus in der Gemeinde in Antiochien. Ich widerstand ihm ins Angesicht. Ganz offensichtlich konnten sie das ja klären und miteinander wieder einen orthopädisch klaren Weg gehen. Denn sowohl Petrus als auch Barnabas haben ja dann ihre Spur wieder geändert und sind wieder mitgelaufen in dem gesetzesfreien Evangelium, das für die christliche Gemeinde ein so großes Geschenk ist. Also um diese Wahrheit geht es. Und diese Wahrheit betrifft damit, dass hier der Apostel Paulus uns das deutlich macht, dass das Evangelium aus hundertprozentiger Gnade und Glaubensgerechtigkeit besteht. Schlusssatz: Ich werfe doch nicht weg diese Gnade Gottes. Ich werfe sie doch nicht weg. Wäre doch undenkbar, dass ich das größte Geschenk christlichen Glaubens, hundertprozentige Glaubensgerechtigkeit, dass ich das wegwerfe, dass mir das unwichtig ist. Kann doch nicht sein. Um das deutlich zu machen, bietet der Apostel Paulus einen ganz wunderschönen Satz. Diesen wunderschönen Satz, den haben Sie in Vers 16 in Ihren Bibeln erkennbar als der längste Vers in diesem Kapitel. Das ist der längste Vers und der ist wie eine Pyramide aufgebaut. Und dann sieht man, wenn man die Pyramide entdeckt, wie der Apostel Paulus das macht, um diesen Satz absolut felsenfest klar hinzulegen, der muss absolut stehen. Das ist der Spitzensatz in Vers 16. Er sagt zweimal Nein, am Anfang Nein, am Ende Nein. Dann kommt die nächste Etappe, dass er Ja, Ja sagt. Und in der Mitte des Satzes ist das Ziel. Man muss den Satz miteinander lesen. Also wir lesen diesen Satz. Nein. Weil wir wissen, darum geht's. Es ist keine Gefühlssache, keine Idee, keine Anregung. Es ist ein Wissen. Was wissen wir? Erst das Nein. Dass der Mensch durch die Werke des Gesetzes nicht gerecht wird. Jetzt kommt das erste Ja, sondern den Glauben an Jesus Christus. Ziel, so sind wir auch zum Glauben an Christus Jesus gekommen. Jetzt geht es wieder abwärts zum nächsten Jahr, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus. Und jetzt kommt ein sogar doppeltes Nein und nicht durch die Werke des Gesetzes. Durch die Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Wenn Sie es nochmal sich aufschreiben wollen, dann merken Sie eine richtige Pyramide. Nein, nein, ja, ja, das ist das Ziel. Doppeltes Nein zur Gerechtigkeit aufgrund der Werke, doppeltes Ja allein zum Glauben. Wir sind zum Glauben gekommen an Christus Jesus. Das ist das Ziel in der Mitte, darum geht's. Das will er absolut festhalten. Glaubensgerechtigkeit, geschenkte Gerechtigkeit, 100%. Und das ist latent, andauernd und in Wellen immer wieder nicht nur das Thema grundsätzlich der Gemeinde Jesu, sondern auch jedes einzelnen Glaubenden. Es gibt keinen in diesem Raum, der mit mir an Jesus Christus glaubt, der nicht in irgendeiner Art und Weise mit dem Geschenk der Glaubensgerechtigkeit nicht nur seine Freude gehabt hätte, hoffentlich das auch, sondern auch seine Schwierigkeiten gehabt hätte, das festzuhalten gegen die unterschiedlichen Anläufe, die es da gibt. Sie kennen die unterschiedlichsten Methoden, das Geschenk der Glaubensgerechtigkeit zu unterminieren. Da gibt es die Methode der nachträglichen Christianisierung. Da wollten Menschen eigentlich überhaupt nicht zum christlichen Glauben gehören. Aber da sie formal irgendeiner Christengemeinschaft angehörten, werden sie nachträglich zu Menschen gemacht, die Christus gehören. Oder Sie kennen die Methode der stellvertretenden Christianisierung. Der Opa war schon gläubig, dann kann es der Enkel ja auch nicht anders sein. Es hat mit christlichem Glauben im Kern überhaupt nichts zu tun. Oder Sie kennen vielleicht auch die Methode der sanktionierten Werkgerechtigkeit. Das ist diese Mischung aus ein bisschen wäre schon nicht schlecht. Also es wäre schon gut, wenn es ein bisschen mit beigetragen werden würde. Dann kennen Sie diese Sätze, wo Sie endlos diskutiert haben in Ihrem Leben, ich in meinem Leben, wo Menschen sagen, ich bin doch nicht schlecht, ich bin doch ein ordentlicher, guter Mensch, als ob es darum ging, wenn es um Glaubensgerechtigkeit ging, dass Sie ordentlich und nett sind. Sie kennen das auch, dass wir dann fast Schwierigkeiten haben, Menschen das vor Augen zu führen, was es heißt, allein aufgrund des Glaubens gerecht zu werden. Ist ja gar nicht nötig, ich bin doch recht gut. Und dann vermischen wir das Ganze und es wird immer schiefer, immer eigenartiger. Aber selbst wenn wir diesem Feld gar nichts zu tun haben, merken wir, wir selber sind auch nicht außen vor. Wir selber sind auch nicht außen vor. Wir kämpfen immer wieder auch um dieses reine Verständnis des Geschenks, des Glaubens, was Gott uns gemacht hat. Es gehört in die Anfangszeit meines pastoralen Dienstes hinein, dass ein lieber Mensch aus einer der Gemeinden, wo ich tätig war, im Sterben lag. Und dann habe ich ihn besucht und er war noch ansprechbar und ich merkte, dass er sehr unruhig war in Bezug auf dieses Nachhausegehen zu Gott, zu seinem Vater. Und ich werde das nicht vergessen, das gehört zu meinem Bestand dazu, dass er mich dann fragte, Bruder Schäfer, reicht's, was ich getan habe? Und ich muss sagen, das hat mir so wehgetan, um dieses Mannes willen. Nach dem Motto, jetzt habe ich so viele Jahrzehnte Botschaft von Gnade gehört und aufgenommen. Und am Ende rutsche ich in diese böse, blöde Falle rein, als ob irgendetwas, was ich in irgendeiner Art und Weise in meinem Nachfolgeleben getan hätte, irgendetwas bewirken könnte, um angenommen werden vor Gott. Ich würde das nicht vergehen. Reicht's, Bruder Schäfer? In meiner jugendlichen Naivität habe ich dann gesagt, nein. Und das war dann auch nicht gleich so hilfreich. Ich konnte es noch korrigieren. Keine Sorge, ich konnte es noch ihm erklären, was ich damit meinte. Weil das kann nicht sein, dass wir dann plötzlich wieder merken, das wird uns genommen. Wir rutschen die alte Falle der Religion, der Mischung. Aber Sie kennen es auch in anderen Weise. Sie kennen alle Ihren internen Listenplatz. Christlicher Glaube ist wie eine riesige Bundesliga. Sie wissen das. Und Sie haben eine Außen- und eine Innenbewertung. Die Außenbewertung ist, wie Sie im Ranking in Ihrem Umfeld stehen. Auf welchem Platz? Absteiger oder Aufsteiger, Mittelfeld, brauchbar. Das kann von Tag zu Tag natürlich wechseln, je nachdem, wie die unterschiedlichen Spiele gelaufen sind. Und die Außenseite, wie man sie beurteilt und wie Sie denken, dass man sie beurteilt, ist natürlich was ganz, ganz anderes als die Innenseite, wo Sie sich sehen. Je nachdem sehen Sie sich relativ weit oben und die von außen würden sagen, Ranking ganz unten, Absteigerplatz. Oder umgekehrt, Sie sehen sich ganz unten und die anderen sagen, der muss doch ganz oben sein. Wenn Sie in der depressiven Stimmung sind, sind Sie schon fast in der Regionalliga gelandet. Und wenn Sie mal einen Sieg in Christus haben, dann denken Sie schon, Sie wären Pokalmeister. Also auf jeden Fall, es gibt ein inneres Ranking von Christen. Und das ist was ganz, 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 ganz Furchtbares. Weil ich mich täglich abhängig mache davon, wie es gerade läuft, wie ich mich sehe, was ich fühle, was die anderen meinen. Und ich spüre plötzlich, spüren Sie das, wie es schief wird? Merken Sie das denn nicht? Wie sie an einem Tag durchmarschieren, weil sie den Eindruck haben, es läuft gut. Und das, was vormittags gut lief, nachmittags sind sie im Ranking ganz weit runtergerutscht. Ganz weit runter. Das darf doch nicht sein. Das darf nicht sein. Und genau deswegen merken wir, ich hoffe, Sie merken es ein bisschen, ist es für Paulus so wichtig, diese wunderschöne, uns geschenkte Unabhängigkeit zu geben, die Christus uns geschenkt hat, indem er uns Glaubensgerechtigkeit ins Leben ein für alle Mal hineingelegt hat. Und dieses Geschenk der Glaubensgerechtigkeit gilt es jetzt festzuhalten. Es gilt es festzuhalten, nicht nur für mich persönlich, das ist die eine Aufgabe, sondern auch festzuhalten für meinen Bruder. Entweder festzuhalten für meinen Bruder, meine Schwester, wenn ich den Eindruck habe, eigentlich gebührt ihr nicht die Glaubensgerechtigkeit. Würden wir ihr sagen, nur ab und zu denken. Und auf der anderen Seite auch es festzuhalten, das Geschenk der Glaubensgerechtigkeit, wenn ich merke, mein Bruder, meine Schwester sackt ab und kann das nicht mehr für sich halten. Und deswegen merken wir plötzlich, tatsächlich, Paulus hat recht, ich muss darum kämpfen. Ich muss darum kämpfen. Es ist ein Irrtum vieler Glaubenden zu meinen, man müsse für die Glaubensgerechtigkeit und man könne und man dürfe für die Glaubensgerechtigkeit nicht kämpfen. Paulus steht dafür auf, für viele andere Sachen sagt er, braucht er nicht kämpfen, lasst's laufen. Aber darum kämpft, um dieses Geschenk, darum kämpft, jeden Tag neu, für euch persönlich und für die, die mit euch unterwegs sind. Dass das ganz, 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 ganz klar ist. Kämpft für das Fundament der Gnade, jeden Morgen neu. Kämpft für das Fundament der Gnade, damit ihr nicht so in den Tag marschiert, sondern gerade hineinlauft und wisst, egal was heute läuft, ich stehe auf dem Fundament seiner Gnade, die er mir ein für alle Mal zugesprochen hat. Punkt, Ende, basta, aus. Und dann das Zweite. Paulus nimmt nicht nur die Rolle eines Ältesten wahr, sondern er nimmt auch die Rolle eines Christus konsequent denkenden Theologen wahr. Eines Christus konsequent denkenden Theologen wahr. Er sagt ja hier Dinge, die muss man erstmal hinterherdenken. Man muss ja diesen aus dem Judenchristentum kommenden Kritikern der Glaubensgerechtigkeit zugute halten, dass sie ja die meisten von ihnen keinen bösen Ansatz hatten, als sie Glaubensgerechtigkeit 100% nicht gehalten haben, sondern wieder gemischt haben mit Werkgerechtigkeit. Sie haben das nicht durchdacht und das macht Paulus. Paulus denkt das. Deswegen sagt ja Paulus auch, wir wissen, ihr müsst nachdenken. Ihr müsst einfach nachdenken, sagt Paulus. Jetzt denkt doch mal das konsequent durch. Das, was ihr da verkündet mit eurer gemischten Glaubens- und Werkgerechtigkeit, das ist doch fatal. Wieso ist das denn so schwierig? Weil, Vers 17, sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, heißt auf Deutsch. Jetzt denkt doch mal nach. Wir sind Menschen, die hundertprozentig auf die Gnade gesetzt haben. Wenn das nicht stimmen sollte, wenn wir also falsch auf die Zusagen des Christus gehofft haben, ich sag's mal so, wenn uns also Christus zu viel versprochen hat und dieser judenchristliche Spezialansatz wäre richtig, dann würdet ihr damit sagen, dass der Christus sogar noch uns zur Sünde gedient hat. Denn wir haben darauf gehofft, wir haben darauf gesetzt und es stimmte gar nicht. Das heißt, ob ihr das nun wollt oder nicht wollt, macht ihr Christus zum Lügner. Ihr macht Christus zum Lügner. Denkt da mal drüber nach. Wenn hundertprozentige Gnade nicht mehr gilt, dann sagt ihr das, was der Christus eigentlich gesagt hat, stimmt letztlich nicht. Das stimmt nicht. Da hängt er am Kreuz und ruft hinaus, es ist vollbracht. Und wir sagen ja zu 80%. Dann macht ihr ihn zum Lügner. Ihr müsst das durchdenken, eure theologischen Konzepte. Und dazu gehört auch das Nächste. Ist dann Christus ein Diener der Sünde? Ist das tatsächlich passiert, dass dann es falsch war, hundertprozentig auf den Christus zu setzen? Wir werden wieder neu zu Übertretern. Wir werden quasi zu Verstärkern der Sünde, die wir hundertprozentig auf die Gnade setzen. Das heißt, das Kreuz wäre in dem Verständnis, wie es Christus uns gelehrt hat und wie Apostel es uns gelehrt haben, ein Irrtum. Ein Irrtum. Eure Einschränkung der hundertprozentigen Glaubensgerechtigkeit, eure Einschränkung, eure vielleicht auch aus wohlmeinenden Gründen kommende Einschränkung der hundertprozentigen Glaubensgerechtigkeit ist konsequent gedacht nichts anderes als eine Verachtung und Geringschätzung von Jesus und seinem Heilshandel am Kreuz. Ich denke, dass in dem Moment, wenn die das kapiert haben, natürlich die meisten gesagt haben, das war ja nie und nimmer unser Denken. Das wollten wir natürlich nicht. Jetzt müsst ihr weiterdenken. Ihr müsst die Sachen bis zu Ende durchdenken. Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, merkt ihr denn nicht etwas? Nicht hundertprozentig aufs Kreuz setzen, ist im letzten Sinn Unglaube. Ist im letzten Sinn Unglaube. Ihr glaubt es dem Christus nicht, dass das, was am Kreuz getan worden ist, tatsächlich hundertprozentig ausreicht. Ihr seid ihm misstrauisch. Ihr glaubt ihm nicht. Und nicht hundertprozentig auf Gnade setzen, ist nicht eine besondere fromme Leistung, sondern letztlich eine Form von Unglauben. Oh Paulus, das wollt ihr natürlich nicht. Ja, dann hör endlich damit auf. Ja, womit kann ich denn den Christus denn dann ehren? Womit kann ich denn ihm dienen? Ja, denk doch nach. Am allermeisten kannst du den Christus ehren und den Christus dienen und den Christus ernst nehmen, wenn du dich hundertprozentig auf das verlässt, was er am Kreuz einmal für dich getan hat. Paulus, da muss ich richtig denken. Ja, das solltest du. Klar, funktioniert das denn so? Übers Denken? Ja, Paulus sagt, das funktioniert übers Denken. Spielt das Denken eine so große Rolle im christlichen Glauben? Ja, eine erstaunlich große Rolle. Paulus ist scharf darauf, auf unser Denken. Paulus will sogar, denkt an Römer 12, dass es zu einer Metamorphose meines Denkens kommt. Zu einem Neudenken, Und ich muss begreifen und erkennen, dass ich von meiner alten Struktur anders geprägt bin. Meine alte Struktur funktioniert anders. Ich denke immer in der Zusatzleistung. Ich denke immer in dem, was ich mit einbringen kann, muss, soll. Ich denke immer von meiner alten Struktur her und muss völlig neu denken, damit ich nicht mit meinem alten Adam wohlmeinend und doch durch die Hintertür im Unglauben lande. Und eigentlich dachte ich, ich wäre besonders fromm. Nein, das will ich nicht. Ich will gerne das festhalten, was dieser apostolische Theologe mir da sagt und mitteilt. Auf gar keinen Fall möchte ich mich natürlich in dieser Weise in die Unglaubensschiene hineinziehen lassen. Wo komme ich hin? Ich möchte das festhalten, das neue Wissen gegen den alten Unglauben festhalten. Ich ehre meinen Christus, indem ich hundertprozentig auf ihn verlasse. Tag für Tag, jeden Augenblick. Aber er taucht hier nicht nur als Ältester auf und als ein christusdenkender, konsequent denkender Theologe, sondern der Apostel Paulus taucht auch auf als ein Jesus-vorlebender Seelsorger. Ich denke, Sie kennen diesen wunderschönen Vers mit mir auswendig, Galater 2, Vers 20. Ich lebe, doch nur nicht ich. Der Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Wunderbar. Paulus sagt diesen Leuten nochmal, denkt doch mal drüber nach, was geworden ist, als ihr zum Glauben kamt. Was geworden ist. Ihr habt eine Rettungsgeschichte erlebt. Christus ist in euer Leben hineingetreten. Und es ist nicht nur ein einmaliger Akt gewesen, sondern es ist etwas sehr Grundsätzliches passiert. Da ist Leben und Tod zusammengekommen. Es ist nämlich so, dass du jetzt durch das Gesetz dem Gesetz gestorben bist. Du bist durch das Gesetz dem Gesetz gestorben. Ach, ich denke, viele von Ihnen kennen diese Denkweise des Apostels. Durch das Gesetz dem Gesetz gestorben heißt, das Gesetz hat auf der einen Seite das Urteil über mich gesprochen. Das richtige Urteil. Das Gesetz Gottes, das heilige Gesetz Gottes spricht über mein Leben das Urteil und sagt, du hast den Maßstab Gottes in deinem Leben nicht erfüllt. Das Urteil des Gesetzes ist klar. Kein Mensch wird aufgrund seines eigenen Lebens gerecht vom lebendigen Gott. Gleichzeitig bin ich aber auch dem Gesetz gestorben. Denn ich bin ja in Christus. Und damit bin ich tot. Ich bin mit Christus gestorben. Dieses Gesetz greift nicht mehr. Bei einem Toten greift es nicht mehr. Das ist was Faszinierendes. Da können noch so viele Rechtsansprüche sein und alles noch da sein, alles noch in der irdischen Gerichtsbarkeit laufen. Wenn der verstorben ist, ist er weg. Da kann man nicht mehr greifen, das greift nicht mehr. Und wenn ich mit Christus gestorben bin, wenn mein alter Adam mit Christus gestorben, gekreuzigt wurde, dann ist er weg, dann greift das nicht mehr. Das heißt, ich kann jetzt neu leben. Und jetzt kommt es, und das ist sehr, sehr wichtig bei Paulus, nicht nur einfach zu einem neuen Start, nach dem Motto, oh wunderbar, der Alte ist weg, da greifen die alten Rechtsansprüche nicht mehr, das alte Urteil ist nicht mehr da, die alte Ungerechtigkeit ist nicht mehr da. Ich fange nochmal von vorne an. Sondern Sie wissen doch, wenn Sie und ich nochmal von vorne anfangen, dann wird das einfach nur eine zweite Auflage von der gleichen Soße. Sondern es muss was anderes passieren. Was muss passieren? Ich brauche ein neues Subjekt. Meine Persönlichkeit braucht ein neues Subjekt. Und das ist der Clou, der Schlüssel christlichen Glaubens. Ich lebe. Und wie, sagt Paulus. Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Heißt, es gibt, alle Bilder sind nur Bilder, ich weiß es, aber es gibt so ein Kombisubjekt. Verstehen Sie, so ein Kombisubjekt. Der Christus und ich, der Christus und ich, das ist eine Kombination. Das heißt, das christliche Leben besteht nicht darin, zu gucken, wie kann ich Christus auf meine Seite ziehen? Ja, wie kann der vielleicht, wenn ich ihn ganz lieb bitte, mitmachen bei mir? Und wenn ich vielleicht nochmal dran denke, vielleicht doch sich mir zuwenden. Sondern von Paulus her gedacht würde es heißen, ich bin schon lang da. Ich stehe schon in deinem Leben. Und genau das wäre der Schlüssel zu einem anderen Leben, wenn dieses Kombisubjekt dir deutlicher würde. Du musst mich, den Christus, nicht erst dazu bitten. Ich bin schon drin. In dem Moment, wo du zum Glauben gekommen bist, ist der Christus eingezogen ins Leben. Ich habe den Christus nicht nur als Gegenüber, verstehen Sie? Als Gegenüber, das, die Bildsprache gibt es auch. Sondern diese ganz wichtige Rede ist hier, ich habe den Christus in mir. Ja, nicht nur als netten Begleiter, sondern als Subjekt in mir. Das Kennzeichen dieses Subjektes, darauf legt hier Paulus Wert, ist, du bist von diesem Subjekt geliebt. Du bist von diesem Subjekt, von diesem neuen Subjekt, von diesem Christus geliebt. Es gibt keine größere Antriebskraft der Menschheit. Es gibt keine größere Antriebskraft der Menschheit als Liebe. Eine echte Liebe, die treibt an. Befehle haben eine gewisse Wirkung, je nachdem, mit welchem Strafsoll sie verbunden sind. Einsicht hat ein gewisses Maß, aber auch nur ein gewisses Maß. Reglement, Sie wissen das, alles Mögliche. Ansporn, Leistung, alles drin. Die größte Kraft ist die Liebe. Und deswegen ist das für Paulus wichtig, ganz, ganz wichtig. Er sagt, wenn ich jetzt mit dem Christus lebe, dann lebe ich mit diesem Subjekt, das mir gegenüber, ob ich das nun will oder glauben oder fassen oder sonst wie kann, das mir gegenüber von Liebe erfüllt ist. Ich bin von ihm geliebt. Er hat mich geliebt, nicht nur einmalig, sondern permanent geliebt. Worin wird das sichtbar? Er hat sich selbst für mich dahingegeben. Und dieses Subjekt verbindet sich mit mir. Das heißt, Paulus sagt, mach's mir doch nach. Mach's mir doch nach. Lebe mit diesem neuen Subjekt, Jesus und du. Lebe mit diesem neuen Subjekt, Jesus und du. Darin ruht ihr Leben. Ich muss nicht erst betteln, ob er kommt. Er ist da. Ich muss nicht erst alleine irgendwie ihn herbeizitieren und ringen. Er ist da. Und es fällt ihm auch gar nicht schwer. Er ist da. Ich sage, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss erst bei mir aufräumen. Sehen Sie, wenn Sie so lange warten, bis Sie bei sich aufgeräumt haben, dann schaffen Sie das in diesem Leben nicht mehr, den Christus mit sich im Subjekt zu haben. Sondern Christus traut sich in das ganze Unaufgeräumte hinein, mitten hinein. Und genau dadurch, dass er mit hineinkommt, das ganze Unaufgeräumte, Unbefriedigende, Unsortierte, kriegt das ganze Unbefriedigende, Unsortierte plötzlich eine andere Wendung. Und Sie wissen das und ich weiß das. Das ist ein Umsinnen. Das haben sie leider, ich auch nicht. Plötzlich, indem sie quasi zum Glauben gekommen sind, mit in die Wiege gelegt bekommen. Das ist nicht einfach da. Das muss man tatsächlich erfassen, trainieren, erlernen, für sich in Anspruch nehmen. Du bist bei mir. Heute gehen wir, Jesus und ich, diesen Weg. Das große Du ist immer da. Nein, Galater 2 ist nicht nur für die ganz großen Entscheidungen von Kirchen. Da ist Galater 2 auch wichtig, klar. Und Sie können sich vorstellen, das war einer der wichtigsten Texte für Martin Luther. Das war einer der wichtigsten, Galaterbrief. Daran steht und fällt die Kirche. Ganz klar, stimmt auch. So Galater 2 ist auch für morgen und übermorgen, damit es nicht schief wird. Und Paulus ist überzeugt, und vielleicht kennen Sie das auch, wenn das Fundament stimmt, wird manches Mühsame anders aussehen. Wird manches Freudlose anders funktionieren. Wird mancher Religionsdienst endlich ins Altpapier gelegt. Wird manche ängstliche Phase, wie sieht Gott mich, abgeschlossen durch große Freude der Zuwendung Gottes. Und wird auch manche Gottvergessenheit erledigt, weil ich Jesus im Boot habe. Auch manche Subjektverschiebung, dass ich wieder plötzlich das Wichtigste überhaupt werde, klärt sich, weil ich ja sagen kann, ich lebe, ja, ich lebe, doch nur nicht ich, der Christus lebt in mir. Auch manches allein für mich hinkämpfend, manches allein mit meinen Sünden kämpfende, manches Nachlässige und manches Gesetzliche klärt sich, wenn das Fundament wieder stimmt, wenn das nicht schief ist. Also, das wäre die These, das wäre das Thema. Ich muss nicht schief durch die nächsten Tage gehen. Warum? Weil ich kämpfe für das Fundament der Gnade. Weil ich das neue Wissen halte gegen den alten Unglauben. Und weil ich es in Paulus nachmache, lebt doch das neue Subjekt, Jesus und du. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir danken dir an diesem Abend, dass du gesagt hast, dass der Vater und du kommen wollen und Wohnung bei uns nehmen, bei denen, die des Glaubens sind. Und das, was du in deiner Sprache im Johannesevangelium gesagt hast, das sagt Paulus in seinen Worten, die so kräftig, so klar, so markant und auch schon so bekannt uns sind. Und wir danken dir, dass wir sie neu hören dürfen als pures Evangelium. Ich lebe, doch nun nicht ich, der Christus lebt in mir. Und das, was da Paulus vorgelebt hat, das wollen wir mit neuer Freude nachleben. Und auch heute Abend ist unsere große Bitte, dass du uns daran erinnerst. Und dass wir nicht schief loslaufen, sondern gerade loslaufen, dich mit dabei haben, dich, das große Subjekt, das uns liebt. Und dann kennst du letztendlich unseren Unglauben, der sich manchmal ganz fromm tarnt. Und es ist uns leid, dass wir dich so oft und das Heil und die Gnade und den Glauben so entleert haben, indem wir meinten, wir sollten noch irgendwie daran rumbasteln. Wir wollen das mit großer, neuer Klarheit bekennen und dir sagen. Wir vertrauen hundertprozentig und ganz allein und ausschließlich auf dich und deine Gnade, die du uns im Glauben geschenkt hast. Und dann wollen wir dich von ganzem Herzen bitten, dass du uns auch wieder neu Mut machst, für dieses Fundament der Gnade zu kämpfen, dafür einzustehen, an dem jeden neuen Tag aus der schiefen Ebene rauszukommen und auf diesem geraden, guten Boden zu stehen, den du uns darlegst. Heute Abend bitten wir dich noch ganz besonders für die, die am Glaubensgrundkurs teilgenommen haben, deren Herz und Kopf du berührt hast und die in diesen Tagen überlegen sind, wie sie mit dieser Berührung Gottes umgehen wollen. Wir machen uns eins vor dir und bitten dich,
ruf sie in die bewusste Entscheidung für dich und segne auch die, die in diesen Tagen und Wochen sie begleiten. Heute Abend wollen wir dich ganz besonders bitten für alle, die aus unserer Gemeinde und darüber hinaus mitarbeiten am Krankenhaus singen. Wir wollen dich herzlich bitten, dass du auch den Samstagabend jetzt segnest, dass du ihr Singen gebrauchst und den Zugang gibst, dass Menschen getröstet werden und dass andere aufwachen für dich und deine Wirklichkeit. Und wir wollen heute Abend bitten für Uschi Rochholz und ihre Familie, bitten dich, dass du als der Tröstende über ihr wachst und sie segnest und ihr Gutes tust. Danke für das Leben ihres Mannes. Danke, dass du ihn ans Ziel gebracht hast. Wir packen das alles ein und ehren dich, unseren Gott, wissen, dass du auch der bist, der mit uns geht in den Abend und in die Nacht, freuen uns, dass deine Augen nie zufallen und immer offen sind und danken dir, dass wir dich bei uns haben und dass wir sagen und bekennen dürfen, ich lebe, doch nun nicht ich, der Christus lebt in mir. Amen.